Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Joseph Haydn gilt als Wegbereiter des Streichquartetts. Er prägte eine Gattung, die zum Inbegriff klassischer Kammermusik werden sollte. Vier Stimmen, die gleichberechtigt miteinander musizieren und ein ausgewogenes Klanggefüge bilden. Mit seinen zahlreichen Quartetten legte Haydn die Grundlagen für die kompositorische Entwicklung des Genres und beeinflusste Generationen von Komponisten nach ihm. Das sogenannte Kaiserquartett, Haydns Streichquartett Opus 76 Nummer 3, entstand im Jahr 1797. Zu dieser Zeit stand Haydn in Diensten des Fürsten Esterhazy und war auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Es war eine Zeit politischer Umbrüche. Europa war von den napoleonischen Kriegen erschüttert und das Habsburgerreich suchte nach einem Symbol gemeinsamer Identität. In diesem Kontext schrieb Haydn die Melodie »Gott erhalte Franz den Kaiser« als Zeichen der Loyalität gegenüber Kaiser Franz II. Ich selbst bringe die Habsburger immer wieder durcheinander. Hier zur Erinnerung für alle, denen es genauso geht. Kaiser Franz II. War der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er begründete das Kaisertum Österreich, das als Franz I. regierte. Jedenfalls, Haydns Melodie wurde zu einem Symbol nationaler Identität und fand später als Grundlage der deutschen Nationalhymne Verwendung. Im Kaiserquartett verleiht Haydn dem Thema eine tiefere Dimension. In vier Variationen übernimmt jeweils eines der Instrumente die Melodie, während die übrigen Stimmen feine Begleitstrukturen und harmonische Schattierungen entfalten. Das Werk steht exemplarisch für Haydns späte Kunst, transparent, ausgewogen und von einer inneren Ruhe getragen, die bis heute nachklingt. Das Artis-Quartett Wien zählt zu den bedeutendsten Streichquartetten weltweit und prägte mit seiner unverwechselbaren Klangkultur und stilistischen Präzision über vier Jahrzehnte die internationale Kammermusikszene. Mit vielen Preisen ausgezeichnet, hinterlässt das Ensemble zahlreiche CD-Einspielungen und verabschiedete sich im Juni 2025 nicht nur vom Kammermusikzyklus im Wiener Musikverein, sondern auch vom internationalen Podium. Heute zu Gast ist der Bratschist des Artis-Quartetts Herbert Käfer. Herbert, wir in Wien sagen, eine Ära geht zu Ende. Über 40 Jahre in unveränderter Besetzung, über 160 Auftritte allein nur im Musikverein. Ich fange jetzt einfach mal mit einer emotionalen Frage an. Wie geht's da denn damit?
Es geht mir hervorragend damit. Das ist erstens einmal hat man ja 40, also in unserem Fall 45 Jahre lang Zeit, sich darauf einzustellen, dass auch irgendwann einmal der Moment kommen wird, wo man Schluss macht, wo das eine runde Sache geworden ist, wo man alles getan hat, also im Wesentlichen, was man einmal vorgehabt hat. Das ist ja dankenswerterweise nicht ganz unerfolgreich. Also das war alles sehr schön. Ich bin verbindet mit sehr viel Dankbarkeit, dass das möglich war, weil das, wie wir wissen, ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass vier Menschen, vier Individuen, die auch während ihres Studiums immer aufgefordert wurden, die Individualität zum Markenzeichen zu machen und so weit auszubauen, wie man nur kann. Das ist ein wesentlicher Punkt der künstlerischen Entwicklung. Und dann wieder zurückzufinden zum gegenseitigen Austausch und zum Miteinander und zum Respekt füreinander und voreinander, ist schon eine Übung, eine lebenslange. Und dass die gut geht und dass die funktioniert, ist wirklich nicht ausgemacht vorher. In unserem Fall war es so und dafür bin ich sehr dankbar.
Na, ich bin wirklich froh, dass du heute da bist, weil was für den Podcast Kulturmenü noch relevant ist, das ist heute, ich glaube, die 90. Folge, die wir aufnehmen, die 91. Folge schon. Und Haydn habe ich noch nie besprochen und Streichquartett war auch noch nie das erste Thema. Und einen Bratschisten habe ich auch noch nie da gehabt. Also bitte, drei Premieren.
Wir sind eine seltene Spezies.
Na gut, kommen wir zu Haydn. Komponierte 68 Streichquartette und diese sind in Zyklen geordnet bzw. zusammengefasst. Da gibt es dann zum Beispiel die Sonnenquartette, die Scherzo-Quartette oder die Erdödi-Quartette, zu denen eben auch das Kaiserquartett gehört. Was ist denn jetzt das Besondere an der Hymne »Gott erhalte Franz den Kaiser« im zweiten Satz? Oder anders gefragt, wie verarbeitet Haydn dieses Thema für das Streichquartett?
Also, dass diese Variationen ein Meisterwerk Haydns sind, das steht, glaube ich, außer Zweifel, auf die verschiedenste Art variiert. Das ist einfach meisterhaft, ja, kann man nicht anders nennen. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt anführen, denn du hast es zuerst nur angedeutet mit Franz dem Zweiten. Weil das so bemerkenswert ist, wie die Entstehungsgeschichte dieses Liedes, also des Kaiserliedes, das ja niemals eine Hymne war, nicht in Österreich, erst dann in Deutschland. Aber in Österreich war es ja nicht die Hymne.
Es war ein Volkslied.
Das sollte es werden. Ja, das war die Idee, heute würden wir sagen, der Spin-Doktoren, die den Franz umgeben haben. Und der Franz war ja nicht sehr beliebt, auch nicht sehr bekannt im Volk. Ja, und es musste etwas unternommen werden, dass man diesen Franz den Zweiten näher an die Menschen bringt. Und jetzt war das eigentlich eine Monsteraufgabe, weil die kamen auf die Idee, es soll ein Lied geschrieben werden, das erstens einmal in allen Sprachen der Monarchie gesungen werden kann, das in seinem musikalischen Idiom alle anspricht, irgendwo, egal aus welchem, das waren viele Kulturkreise in der Monarchie. Und all das ist bei Haydn zusammengelaufen. Er hat es tatsächlich geschafft, ein Lied zu schreiben, das jede Militärkapelle spielen konnte, jedes kleine Orchester, jedes Quartett, das konnte jeder Chor singen, das konnten die Leute alleine singen und sie haben es offensichtlich auch getan. Und er war ja sehr stolz darauf, dass ihm das gelungen ist, bis in sein hohes Alter. Auch hier wiederum scheidet sich's. Man weiß, dass er in der Zeit, wo er dann schon in Wien gewohnt hat und wo die napoleonischen Soldaten in Wien allgegenwärtig waren, hat er dieses Lied täglich bei geöffnetem Fenster gespielt. Mhm. Auf dem Klavier, damit man das auch auf der Gasse hört, hier scheidet sich auf der einen Seite heißt es, ja, das hat er gemacht als Bekenntnis zu Österreich, das war sein Protest gegen die Besatzung. Auf der anderen Seite gibt's Forscher, die meinen, er war einfach von diesem Stück, dass ihm das geglückt ist, so happy, dass er sich jeden Tag vorgespielt hat im Alter. Sei es wie es sei, es ist in vielen Aspekten ein, kann man sagen, unerreichtes Meisterwerk geworden.
Ja. Hören wir uns mal die erste Variation an dazu.
Thank you.
Andreas Rainer, Geiger vom Rosamunde-Quartett, erzählt, er hat dieses Quartett von Haydn in den frühen 1960er Jahren oft zu Staatsanlässen in Österreich gespielt. Und beim zweiten Satz sind immer wieder Leute im Publikum aufgestanden, weil sie dachten, da wird jetzt die österreichische Bundeshymne gespielt. Und daher wurde dann angeblich verboten, bei Staatsanlässen das Kaiserquartett zu spielen, um eben den Leuten diese Peinlichkeit zu ersparen. Kannst du das bestätigen? Also, oder zu welchen Anlässen hat denn das Artis-Quartett das Quartett gespielt, wenn es nicht im Konzert war?
Wenn es nicht im Konzert war, das kann ich mich gar nicht. Und wir haben sicher mal den einen oder anderen Satz bei irgendwelchen Feiern, Ehrungen
und so, ja,
gespielt. Das wird schon sein, aber das wüsste ich jetzt im Einzelnen nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass wir es ganz am Anfang in unserer, also das war in den frühen 80er Jahren, waren wir mal zu Gast in Ungarn, in Budapest, im Österreichischen Kulturinstitut. Und dort waren auch noch viele Altösterreicher. Und die sind dort ins Konzert gekommen. Und dort haben wir das Kaiserquartett gespielt. Und da ist genau das passiert.
Tatsächlich.
Ja. Da hat man noch an alten Sehnsüchten gerührt. Und die Leute hat es noch gegeben. Die haben noch gelebt. Ja. Aber ich kann dir auch das Gegenteil davon erzählen, das weniger schön ist, es ist uns auch passiert, dass auch in dieser Zeit am Anfang, dass wir das 8. Schostakowitsch gespielt haben und die Widmung dem Opfern des Krieges und des Faschismus, ja, nach dem zerstörten Dresden, dass diese Widmung aus dem Programm genommen wurde. Mhm. Und auch das hinterlässt dann natürlich einen ganz anderen Beigeschmack. Ja. Also solche Dinge passieren einem schon, ja. Mhm. Manchmal sind sie lustig, aber nicht immer.
Das Kaiserquartett ist, wie du schon gesagt hast, natürlich viel mehr als ein politisches Zeitdokument. Er war, als er das geschrieben hatte, fast 70, also so Mitte, Ende 60. Kann man diese Reife jetzt besonders im zweiten Satz hören oder gilt diese Reife auch für die anderen Sätze?
Das würde ich absolut sagen. Man sieht ja, wenn man sich Haydns Schaffen anschaut und gerade die Streichquartette, für die er so federführend verantwortlich ist, weil er dieses Genre erschaffen hat aus dem Nichts und auch ohne nennenswertes Vorbild, einfach aus der Idee heraus so etwas zu machen. Wunderbar ist ja diese Geschichte mit Mozart, nicht? Der dazwischen seine 6 Haydn gewidmeten Quartette schreibt, ja, aus Referenz zur Meisterschaft des älteren Kollegen und weil ihn das so inspiriert hat, was der konnte und was er schreiben konnte. Und der schreibt, und das ist eigentlich das Faszinierende dabei, und das zeigt diese beiden großen Geister in ihrer eigentlichen Gestalt, dass Mozart imstande war, die Inspiration von Haydn aufzunehmen und etwas zu schreiben, was nicht in einer Note irgendetwas von Haydn kopiert oder aufmerksam, das ist Mozart at its best. Also, und Haydn wiederum nimmt auch diesen Ball auf und bleibt dann in der Folge trotzdem Haydn. Und es ist nichts von Mozart. Es ist nur also ein wirklich zwei Genies auf Augenhöhe, die einander respektieren und sehr zugetan sind und offensichtlich dankbar für die Inspiration.
Mhm. Ohne Neid.
Ohne Neid. Nein, ganz im
negatives
Gegenteil.
Konkurrenzdenken.
Ohne jeden Neid. Mhm. Ja. Das zeichnet sie schon aus.
Du hast gesagt, die Entwicklung, die er durchgemacht hat, das bezieht sich ja auf die musikalische Entwicklung. Das erinnert mich an eine Folge, die ich gemacht habe über Saint-Saëns, wo wir also festgestellt haben, dass der zu einer Zeit gelebt hat, wo also in der Welt wahnsinnig viel passiert ist. Ja, also die industrielle Revolution und alles. Und das war ja bei Haydn anders.
Ja. Ja, das ist eine, ich zitiere das oft, diese Vorstellung, wie also unsere Generation heute, ja, da ist es ganz extrem, wo wir, also ich bin aufgewachsen Das kann mich noch erinnern, wie die Telefon eingeleitet wurde. Ich bin ja am Land aufgewachsen und wir hatten eine dreistellige Telefonnummer. In der Gasse waren wir sowieso die Einzigen, die ein Telefon hatten. Und so, also meine Großeltern hatten keines, da musste man im Wirtshaus anrufen und die haben die dann geholt und so. Und wenn man, das Fernsehen war schwarz-weiß und es kam auch erst später und das alles war so ein kleiner Radio, das hatten wir. Und von dort bis heute, wo wir unsere Handys mehr oder weniger virtuos bedienen und mit der ganzen Welt in Verbindung stehen und alles erledigen können, ist es ja eigentlich ein unvorstellbarer Weg. Von da bis dorthin, den wir das Glück hatten, durchleben zu dürfen, und manchmal ärgern wir uns darüber, aber über das eine, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein großes Glück. Wenn man das überträgt auf die Zeit von Haydn und Mozart, da ist gleich überhaupt nichts passiert. Und das Einzige, was jetzt ich weiß in meiner, also ich habe das nicht erforscht, aber was ich so weiß, ist, dass Mozart hat miterlebt im Prater den Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier. Dass sein Heißluftballon da in den Himmel steigt, das war die einzige Sensation, der einzige, wenn du so willst, Fortschritt, der in die Zukunft gewiesen hat, denn der Mozart mit. Ansonsten ist er am Ende seines Lebens genauso mit der Postkutsche gefahren, in seiner Küche hat es genauso ausgeschaut wie am Anfang. Da war nichts anders. Da hat sich beim Haydn, er konnte sich halt mit der Zeit dann, nachdem er zunächst also mehr oder minder festgenagelt war in Eisenstadt, dann konnte er sich bewegen und konnte auch Europa bereisen, war in England und war ja dann, wie man so sagt, der erste Popstar. Ne?
Im Gegensatz, ja. Also ja, er war auch sehr wohlhabend eigentlich.
Er war sehr wohlhabend und der Fürst war ihm ja, das muss man auch sagen, heute in der Zeit der Sozialversicherung und etlicher anderer Versicherungen, das es ja auch nicht gegeben hat, der Fürst hat ihn auf Händen getragen. Weil der Fürst hat ihm erstens einmal sein Haus zweimal aufgebaut in Eisenstadt, das ja durch Brand bis auf die Grundmauern ausgebrannt ist, und er hat ihm zweimal ist das passiert und er hat ihm hingestellt. Er hat ihn in Wien entlohnt, obwohl er schon lange nichts mehr für den Eisenstädter Hof gemacht hat, ist er trotzdem ganz selbstverständlich weiter bezahlt worden, bis ans, und zwar fürstlich, wie es sich für einen Fürsten gehört, ist er für, und hat er ja sonst auch jede Menge Einnahmen. Man muss denken, wie populär die Schöpfung geworden ist. Ja? Und seine Symphonien, auch die Quartette durch Pleyels Hilfe eigentlich, der ja hierfür die Taschenpartituren hergestellt hat und damit beigetragen hat, dass es eine sehr viel größere Verbreitung gefunden hat. Also dem Haydn ist es gut gegangen, Gott sei Dank.
Ja. Na, weil unterm Strich soll jetzt stehen, die Welt hat sich damals nicht verändert.
Hat sich nicht verändert, ja.
Und trotzdem ist die Musik so entwickelt.
Ja, umso faszinierender ist es, dass der Haydn hat ja auch zunächst einmal wenig an, also seine eigene Ausbildung war ja nicht zu vergleichen mit der Mozarts. Also der Haydn hat ein bisschen singen gelernt. Als Instrumentalist war da nicht viel, also da hätte er nicht leben können davon. Mhm. Ja, gesungen hat er offensichtlich schön, das war's. Und dann hat er Komposition, also die Grundregeln der Komposition gelernt, und dann ist er schon ins Exil nach Eisenstadt gegangen. Und dort war nicht mehr viel, also einen Reiseverkehr, dass große internationale Künstleranregungen durchgekommen wären, hat es nicht wirklich gegeben. Also der hat aus sich geschöpft und aus sonst nichts. Also, und das ist eine, und da so ein Oeuvre zu entwerfen und sich so weiter, das kann man gar nicht hoch genug schätzen.
Ich finde, an dieser Stelle passt jetzt wunderbar der erste Satz von dem Quartett, der Beginn. Thank you. Ja, das war der erste Satz, der Beginn. Eigentlich möchte ich auch auf den vierten Satz kurz ansprechen, weil ich finde ja jetzt von der Sicht des Publikums aus, dass dieses Quartett ein perfektes Schlussstück ist.
Natürlich.
Ah, du nix, das freut mich. Also Anfangsstück, Schlussstück, das ist schon, finde ich, immer wieder ein großes Thema, wo man das platziert. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, man kann es auch sehr gut vor der Pause spielen zum Beispiel. Mhm. Aber man kann es auch nach der Pause, es kommt ein bisschen auf den Rahmen drauf an, wie ein Programm überhaupt ausschauen soll. Man kann es nicht generalisieren.
Ja.
Aber generell, der Haydn wird ja oft der Weltmeister der letzten Sätze genannt. Ne? Und das hat schon seinen Grund, weil ob du jetzt durch die Klaviertrios staust oder durch die Streichquartette und Symphonien, es ist immer, fast immer, virtuos. Und also, ja, sind Highlights von sicher auf diesen Effekt hin konzipiert und mit einer unglaublichen Freude gemacht und gespielt. Das ist, da ist nichts Schlechtes dabei, das ist einfach großartig.
Ja, und es klingt aber trotzdem immer so leicht und fluffig und als wär nichts dabei. Aber es technisch ist, anspruchsvoll ist es natürlich schon.
Aber der Geist ist eigentlich immer so, dass man das Gefühl hat, dass ein bisschen so wie bei Mendelssohn auch, dass es dem Haydn leicht gefallen ist. Ich will das jetzt nicht sagen, dass es ihm tatsächlich leicht gefallen ist, weil Komponieren ist auch eine schwere Arbeit. Ja? Mhm. Das wird nicht einfach so hingeschrieben. Aber der Charakter, dass du das Gefühl hast, das ist ihm leicht von der Hand gegangen.
Mhm.
Ja, das kann ja gar nicht anders sein. So ergibt sich, so muss das sein und es kommt zu seinem logischen Ende und alle sind glücklich. Das blinzelt schon überall durch bei ihm. Ja, ist auch ein Geniestreich.
Ja.
Das gibt's immer wieder mal. Ja. Wir alle kennen die Stücke, es gibt Stücke, wo das Gefühl hast, da ist wirklich komponiert worden.
Mhm.
Ja. Zieht man seinen Hut davor, aber das ist komponiert worden. Dann gibt's Stücke, da ist genauso komponiert worden, aber du hast das Gefühl, also für mich war zum Beispiel Dvorak Klavierquintett, das war auch so eins der Stücke, wo man sich denkt, das hat jetzt einfach so sein müssen.
Mhm.
Und es war bestimmt nicht so. Es hat bestimmt Mühe gekostet. Aber der Endeffekt ist einfach, dass du sitzt und du spielst das, hast so ein inneres Grinsen im Gesicht. Mhm. Das ist fantastisch, dass es solche Musik gibt.
Genau. Und so ist auch der Schluss von dem Quartett. Ja. Also wenn ich den Schluss höre, dann, man kann nur lächeln, oder? Weil du gesagt hast, so mit so viel Freude.
Ja.
Und genau so ist es.
Ja.
Übrigens, alle Einspielungen von Streichquartett sind natürlich vom Artis-Quartett.
Ah, wunderbar. Dann höre ich sie auch wieder mal.
Ja, weil du hast gesagt, du hörst dir das
nicht
an, gell?
Nein. Nicht deswegen, weil ich finde, dass es schlecht ist. Es ist nur einfach von gestern. Ich trage das nicht so sehr in mir, ich schaue nicht so gern. Und ich fühle nicht die Notwendigkeit, zurückzuschauen.
Na, Gott sei Dank denkt das Publikum nicht so.
Ja, die haben sie auch nicht aufgenommen.
Ja, das stimmt. Ja, also Herbert, wir könnten jetzt natürlich auch von dem Text reden und natürlich, wenn man über Haydn spricht, kann man auch über seinen verlorenen Kopf erzählen. Aber das haben schon so viele andere gemacht. An der Stelle könnte ich oder möchte ich gern den Podcast Geschichten aus der Geschichte empfehlen. In der Folge 217 wird das also wirklich wunderbar erzählt, was mit dem Kopf passiert ist. Ich möchte lieber noch mehr Musik hören. Allerdings nicht von Haydn, sondern, wie man so schön sagt, möchte ich ganz gern kurz auf Coverversionen eingehen, weil ja viele seiner Kollegen und auch Kolleginnen dieses Kaiserthema sich hergenommen haben und auch verarbeitet haben und eingebaut haben. Und Bedřich Smetana zum Beispiel, sein bekanntestes Werk natürlich die Moldau, hat in seiner Triumphsymphonie, die wurde 1855 uraufgeführt, im langsamen Satz die Hymne so verarbeitet. Dieser Satz allein dauert über 10 Minuten und das Thema baut sich natürlich auf und wird dann mit dem vorangegangenen Thema verwoben. Aber Haydn hat das nicht mehr erlebt. Glaubst du, hätte ihm das gefallen?
Mit Mutmaßungen habe ich es nicht so, aber es fällt mir jetzt spontan dazu Mozart ein, wie er begeistert berichtet anlässlich der Uraufführung seines Don Giovanni, aus Prag zurückschreibt und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Eindruck das auf die Leute hier macht. In allen Schenken und Gasthäusern und so spielen die meine Melodien transformiert in deutsche Tänze und so weiter. Und das alles ist aus dem Don Giovanni. Und er hat ein großes Glück empfunden dabei, dass sich seine Musik auf diese Art weiter verbreitet hat und Eingang gefunden hat zu den Menschen. Wir vergessen das ein bisschen heute. Wir neigen eher dazu, dass die auch in der Erziehung, auch das, was wir weitergeben an unsere Studenten, ein Stück weit ist es auch notwendig, dass wir über alles einen Glorienschein stülpen und das nur ja nicht angreifen. Mhm. Und manches Mal spürst du es dann auch bei den Studenten, dass wenn sie ein Stück von Mozart spielen sollen oder von Haydn, dann ist das so mit einer seltsamen Vorsicht umgeben. Also solange du, da wollen wir den Beethoven zitieren, solange du mit dem Herzen dabei bist, kannst du nichts falsch machen. Mhm. Nicht in der Sache. Aber es ist ein, eben es mutet jetzt im Vergleich zu dem, dass es zu deren Zeiten absolut üblich war, sich der Musik zu bemächtigen, in einem durchaus positiven Sinn, weil es ist zur Verbreitung beigetragen hat. Ja? Mhm. Aber sicher nicht im Originalklang, sicher nicht in dem originalen Setting und stilgetreu, sondern so, wie man es gern gehabt hat, wie man es jetzt einfach machen wollte, ganz unverblümt. Und unverzagt und so. Also das schlechte Gewissen hat es nicht gegeben, offensichtlich. Und das haben die alle genossen.
Weil so wie du gerade gesagt hast, so wie man es halt wollte, Johann Strauss' Sohn hat zum Beispiel einen Marsch daraus gemacht, und zwar den Rettungsjubelmarsch.
Ja.
Kennst du den?
Nein.
Ich spiele ihn dir vor. Und was ich wirklich besonders hübsch finde, ist von Clara Schumann das Impromptu mit dem Beinamen Souvenir de Vienne. Mhm. Das war wiederum ein bisschen vor dem Smetana. 1838 wurde das von ihr selbst in Graz uraufgeführt. Und sie war da noch nicht einmal 20 Jahre alt. Und es ist ein effektvolles Bravourstück, natürlich wie alles, was sie da geschrieben hat, mit einem Intro, mit einem Thema und natürlich auch mit Variationen. Und das ist jetzt natürlich auch völlig was anderes, weil es ist kein Orchester, es ist keine Tanzformation wie bei Johann Strauss, sondern es ist einfach nur ein Soloinstrument. Mhm. Das ist schon ein Vergnügen, wenn man diese Dinge so, also wenn man diese vielen Zusammengehörigkeiten entdecken kann.
Absolut. Ja, ja.
Freust du dich auch so darüber wie ich?
Doch, ja. Ich freue mich schon allein deswegen, weil du dich so freust.
Danke. Du kennst dieses Kaiserquartett sicher um vieles, vieles besser als viele Leute, die uns jetzt zuhören, viel besser als ich das kenne, weil du dich ja ganz anders mit der Streichquartettarbeit damit auch auseinandergesetzt hast. Ich glaube, du kannst wohlwollend dazu nicken, oder?
Hast du ein paar Mal gespielt.
Ja. Also im Laufe der Jahrzehnte. Wie hörst du das dann, wenn es nicht ein Streichquartett musiziert?
Aber wenn es nicht ein Streichquartett? Ja. Ach, mit großem Vergnügen. Ich mag solche Sachen sehr gern. Ja. Wenn, schon allein aus dem Grund, wie vorhin gesagt, weil es diese Befangenheit ein bisschen löst. Ja, dass etwas nur so sein darf, wie es hier auf diesen Noten ist, ein Heiligtum. Das ist, am besten spielt man es gar nicht und bewundert es nur beim Hinschauen. Ja, so das. Man wäre ein bisschen auf diesem Weg des absoluten Purismus. Also nur das darf sein. Das ist das Kunstwerk und nur so kann es sein. Und wenn du dir dann einfach Dinge anhörst, wie das andere Leute dazu inspiriert hat, eigenes zu schreiben, ja, weil dass das dort vorkommt, dieses Thema, mein Gott, das gibt's hundertfach in der Literatur, das sei von der dritten Brahms angefangen, und so, die, dass man Themen von da und von dort nimmt, auch als Referenz oft für einen verehrten, wie es beim Brahms der Fall ist, für einen verehrten Kompositionskollegen oder Freund oder Mentor. Nichts anderes ist es. Interessant ist doch, was dann dabei herauskommt. Mhm. Also wo es denjenigen hingebracht hat. Ja? Aber es ist jedenfalls die Entheiligung der Angelegenheit ist schon sehr hilfreich. Das gefällt mir grundsätzlich.
Ja. Mhm. Ich finde das schön, dass du das sagst, weil wir sind ja doch, also du bist unwesentlich älter als ich, aber wir sind ja doch mit Lehrern aufgewachsen und geprägt worden von Lehrern, die noch ganz anders gedacht haben. Wir hatten doch Lehrer, die genau das so gemeint haben. Das muss man, so ist die Phrasierung und genau. Das haben wir immer schon so gemacht und das darf man nicht anders tun.
Genau, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Boden. Und ich sag dir jetzt was ganz ketzerisch, vielleicht erschlagen mich dann beim Nachhausgehen einige Kollegen und lauern mir auf, wenn ich das sage. Aber ich habe schon oft das Gefühl, dass das ein vorgeschütztes Argument ist, weil es ermöglicht, dass ich mit einem einmal erworbenen Wissen, Können, Geschicklichkeit mich durch mein ganzes Leben schummel. Mhm. Und dafür auch noch Geld kassiere. Wenn ich mich, wenn ich das nicht tue und wenn ich dieses Fass aufmache und mich mit den Dingen beschäftige und anderes zulasse, eine Diskussion zulasse, mit offenem Ausgang, ja, bedeutet eine Auseinandersetzung mit sowohl Studenten als auch mit Kollegen, als auch mit der Materie selber. Wenn ich das alles zulasse, mache ich ein großes Fass auf. Das Leben wird unendlich mühsamer. Auch das Unterrichten wird mühsamer, weil ich kann nicht mit so ist das und so muss es sein und so machen sie das. Punkt. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung und ein Armutszeichen sondersgleichen. Passiert aber immer wieder und wir haben das auch erlebt. Und dann kommt Han und Kur, das war zu unserer Zeit, und sagt, einen Schmarrn ist das so. Ja? Das ist alles ganz anders. Und dann gehen die Wellen hoch. Und was ist passiert? Wir sind alle befruchtet worden davon und waren eigentlich glücklich, dass einer sagt, na, man darf schon noch denken, bevor man was spürt.
Er hat es ja auch immer wunderbar begründet.
Ja, aber ja.
Es war
aber
ja nicht.
Und es muss auch gar nicht alles gefallen. Es muss dir nicht jedes Ergebnis gefallen, zu dem man gekommen ist. Mhm. Aber der Mann hat nachgedacht. Der hat nicht gesagt, ich übernehme hier einen heiligen Schrein, wo ich leider keine Ahnung habe, was drinnen ist, aber ich tue einen brav abstauben. Mhm. Ja? Das geht im Prinzip mit ganz vielen, im Grunde mit aller Musik so, weil, wie der Schönberg gesagt hat, so habe ich gestern gedacht. Heute denke ich anders. Und das muss mir erlaubt sein. Das ist nicht nur erlaubt, das muss erwünscht sein. Weil sonst treten wir auf der Stelle. Was soll denn das?
Sonst bleibt auch die gesamte Kunst stehen.
Ja, natürlich. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt immer nur, wir können irgendwelche Zwischenstadien können wir erreichen und darstellen. Aber der Weg ist das Ziel.
Ja, und deshalb bin ich jetzt froh, dass du diesen Boden auch betreten hast. Egal, ob viele deiner Meinung sind oder nicht.
Das macht nichts.
Ich bin voll deiner Meinung. Ich danke dir für deine Worte. Zurück zum Streichquartett. Ja. Wir kommen zum Schluss und da muss ich natürlich von dem zweiten Satz einfach das Ende spielen.
Unbedingt.
Herbert, wir haben jetzt schon viel über Kunst und Entwicklung und Stehenbleiben gesprochen. Du hast viel darüber gesprochen und das bringt mich natürlich zu meiner mittlerweile schon berühmten letzten Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Kunst und Kultur machen den Menschen aus. Die Förderung, das Bemühen darum kann nur hilfreich sein. Ob es einen direkten Zusammenhang kann es nicht geben. Und dann ist auch morgen die Welt besser, wenn wir das haben. Aber wir sollen uns darum bemühen, was uns heute ja so sehr fehlt, was immer spürbarer wird bei euren, zumindest bei euren denkenden, mitdenkenden Menschen, ist ja dieses zunehmende Fehlen einer gesellschaftlichen Klammer. Also das wird das, was ganz früher mal natürlich Aufgabe der Kirche war, die eine Gesellschaft definiert hat. Und man ist sonntags hingegangen, hat gemeinsam bekannt, das sind wir, so machen wir es, das sind unsere Regeln. Ja? Das war das Wesen des Kirchendienstes, alles andere ist ja ein bisschen zinnober. Aber das hat die Gesellschaft definiert und zusammengehalten. Und also das haben wir nicht mehr. Das sind ja Randerscheinungen und das ist auch, es führt jetzt zu weit, wenn wir das jetzt noch aufmachen, aber das funktioniert so jedenfalls nicht mehr. Ja, wir sind nicht mehr das christliche Abendland. Die Gesellschaft wird sich auch noch weiter ändern. Und ich finde, man muss auch überhaupt keine Angst haben davor. Kunst und Kultur, um auf das zurückzukommen, ist ein wesentlicher Träger dafür. Es zeichnet den Menschen aus. Wenn er kultiviert ist, im besten Wortsinn, kultiviert ist, also von geistigen Inhalten auch durchdrungen, dann hat er mehr Überlebenschancen, hat mehr weiterzugeben, stellt mehr dar, ist eine andere Größe als heute ohne das. Ja, insofern tun wir gut daran, wenn wir uns darum bemühen. Ja. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur macht den Menschen aus.